Tech, KI und Schmetterlinge. Ein Podcast von Sascha Lobo in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tech, KI und Schmetterlinge, dem Podcast von mir, Sascha Lobo, in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits, dem Digitalarm der Schwarz-Gruppe.
Und ich sage das zwar ziemlich oft, dass das ein besonderer Podcast wird, weil es auch ziemlich oft stimmt, ehrlicherweise, aber wenn man das irgendwie superlativ ausdrücken kann, dann glaube ich, ist das hier heute der besonderste Podcast, zumindest in diesem Jahr. In der Weihnachtsfolge, in der Jahresendfolge, in der Geschenkfolge für unser Publikum wollen wir nämlich einen ganz besonderen Bereich weit herausstellen. Es ist die Schmetterlingsfolge. Tech, KI und Schmetterlinge heißt ja nicht grundlos so. Und heute wollen wir ausschließlich über Schmetterlinge sprechen, beziehungsweise alles rund um Schmetterlinge und vielleicht auch ein bisschen näher reingehen in diesen Bereich, was eigentlich Schmetterlinge für uns bedeuten. Ich bin dafür am zweifellos besten Ort, wahrscheinlich der Welt, in definitiv aber Deutschlands, weil wir diese Folge aufnehmen im Schmetterlingshaus in der Biosphäre Potsdam. Und direkt mir gegenüber sitzt Samira, die hier arbeitet und uns sehr tief und gleichzeitig unterhaltsam reinführen wird in die Welt der Schmetterlinge. Das Thema heute ist nämlich Schmetterlinge. Hallo Samira.
Hallo Sascha.
Magst du mal kurz erzählen, was du hier tust im Schmetterlingshaus in der Biosphäre Potsdam?
Ich bin dafür zuständig, dass die Schmetterlinge versorgt werden. Das heißt, ich kümmere mich um, dass sie Essen haben, dass auch die Raupen versorgt sind, die wir haben. Und aber auch, um unsere BesucherInnen mit Informationen zu versorgen für alle möglichen Fragen.
Schmetterlingsfütterung gehört zu deinem Jobprofil. Ich glaube, so irgendwie zwischen Schmetterlingen zu sitzen, es ist hier relativ warm, wo wir gerade aufnehmen. Es gibt ein bisschen Hintergrundgeräusche, weil wir das Schmetterlingshaus zwar für uns alleine haben, aber die große Biosphäre, eine Art Dschungelbiotop, was hier indoor in einem riesigen Haus aufgebaut worden ist, da sind auch noch andere Leute. Man spürt die Lebendigkeit. Hier flattern Schmetterlinge um uns rum. Ist das dein Traumjob?
Traumjob ist ein großes Wort, aber es ist natürlich super schön, einfach jeden Tag oder fast jeden Tag zwischen Schmetterlingen zu stehen. Es ist egal bei welchem Wetter, wunderbares Klima hier drin, immer über 20 Grad. Das ist also schon sehr, sehr schön. Besser wird's kaum.
Und gleichzeitig sind Schmetterlinge ja immer eine Augenweide. Die große Frage ist jetzt nicht nur, was die Schmetterlinge sind, die man hier besichtigen kann, sondern natürlich auch, das Publikum ist ja, davon gehe ich aus, schmetterlingsinteressiert. Wir haben vor ein paar Monaten mal nachgeforscht und haben tatsächlich inzwischen den Eindruck, der ist nicht hundertprozentig verifiziert, dass Tech, KI und Schmetterlinge der größte Schmetterlings-Podcast der Welt ist. Ich weiß nicht, ich lasse es hier mal so stehen, bis jemand widerspricht. Aber so reingehen möchte ich mit einer Parallele, die natürlich auch der Grund ist, warum der Podcast, wo man schon zugeben muss, dass die Schwerpunktthemen eher Tech und künstliche Intelligenz sind, warum der Podcast Tech, KI und Schmetterlinge heißt. Weil die große Parallele zwischen dem Leben von Schmetterlingen und Technologie und der Wirkung von Technologie, zum Beispiel auf die Gesellschaft, auf Geschäftsmodelle, ist der Wandel, die Transformation. Beim Schmetterling Metamorphose genannt. Und je näher man da ranguckt, desto erstaunlicher sind die Parallelen, die sich da ergeben. Aber so als Grundprinzip kann man erstmal sagen, sowohl bei der Technologie wie auch bei Schmetterlingen ist der Wandel das Bestimmende.
Ja, gehe ich mit.
Kannst du uns vielleicht was über die Metamorphose beim Schmetterling erzählen?
Also grundsätzlich funktioniert das bei allen Arten gleich, ganz egal, wo die herkommen. Man hat die Raupe, die sich voll gegessen hat mit ihrer jeweiligen Wirtspflanze. Und wenn die merkt, sie ist bereit für die Verwandlung zum Schmetterling, fängt sie entweder an, sich einen Kokon zu spinnen aus Seide mit Seidendrüsen, die sie unter ihrem Kiefer hat. Und wenn dieser Kokon fertig gesponnen ist, dann wird sie sich da drin verpuppen. Das heißt, sie häutet sich ein letztes Mal und unter dieser Haut wird die Raupe fest. Genau, die meisten Arten machen diesen Kokon nicht, die machen nur den Puppenteil. Lernen wir alle falsch bei der Raupe Nimmersatt. Und in dieser Puppe zersetzt die Raupe sich erstmal fast komplett. Das heißt, sie wird zerlegt von Verdauungsenzymen in ihre Zellteile. Ein paar kleine Teile bleiben bestehen, nennt man Imaginalscheiben. Und von dort aus bildet sich dann der Schmetterling, baut sich komplett neu auf. Und wenn dieser Prozess beendet ist, platzt die Puppe auf und der komplett neue Falter kann schlüpfen.
Das finde ich eine total faszinierende Parallele. Du hast gerade von Verdauungsenzymen gesprochen. Die Raupe verdaut sich selbst. Mhm. Das ist quasi, um einen Begriff, der ganz oft im Digitalbereich verwendet wird, eine Selbstkannibalisierung. Und was dahinter steht, ist, dass das, was bei der Raupe Metamorphose heißt, bei uns ja Transformation oder im Detail dann Disruption heißt. Und da gibt es, was das Stichwort Disruption angeht, verschiedene Verfahrensweisen. Und zwar rund um die Innovation, also die Erneuerung. Das ist vielleicht auch der Überbegriff, der zwischen Tech und Schmetterling ganz gut als Parallele funktioniert. Und es gibt aber verschiedene Innovationen. Wie macht man Sachen neu? Die einen nehmen die sogenannte inkrementelle Innovation. Das gibt es auch im Tierreich. Das bedeutet, man hat ein neues Stadium, aber man entwickelt die einzelnen Bestandteile langsam weiter, verbessert hier oder da etwas. Das passiert zum Beispiel, wenn so ein kleiner Embryo zu einem Mensch wird. Ja, da ist am Anfang so eine Art Arm mit so ein paar kleinen Fingerstümmelchen und irgendwann werden die immer besser und größer und funktionieren am Ende sogar wie so eine richtige Hand. Und dann gibt es etwas, das nennt sich disruptive Innovation. Das ist ganz nah an Selbstkannibalisierung. Das heißt nämlich, dass man alles vorher kaputt macht und es neu gestaltet oder fast alles. Das ist, wenn man das wirtschaftlich fassen möchte, die schumpetersche kreative Zerstörung. Und das, was in der Natur am nächsten an die schumpetersche kreative Zerstörung, an die disruptive Innovation, die alles verändert, rankommt, ist genau das vom Schmetterling, wo die Raupe einfach sich in Saft verwandelt. Und am Ende wird aus der Raupe, halt nicht, dass die Füßchen von der Raupe die Füßchen vom Schmetterling werden, sondern alles kommt oder fast alles kommt an einen neuen Platz. Vor gar nicht so langer Zeit hat man das festgestellt, dass tatsächlich der Weg von der Raupe zum Schmetterling nochmal eine komplette Neuordnung bedeutet. Das ist auch deswegen, finde ich, interessant, weil man gleichzeitig festgestellt hat, dass Schmetterlinge, obwohl sie sich fast komplett auflösen, einen Teil des Gedächtnisses rüber retten können. Von der Raupe zum Schmetterling bleibt praktisch kein Molekül am gleichen Ort und trotzdem ist noch Gedächtnis da. Wozu brauchen denn Schmetterlinge ein Gedächtnis?
Das hilft natürlich immer, um Gefahren einschätzen zu können. Tatsächlich können die sich auch nur an Sachen erinnern, die im letzten Raupenstadium passiert sind. In den früheren Stadien, da bleibt bisher nachweislich nichts übrig. Aber vorher zu wissen, an dieser Pflanzenart oder hier an diesem Standort war ich vorher, da waren viele Gefahren. Vielleicht, wenn ich dann meine Eier lege, gehe ich in ein anderes Gebiet.
Da hat die Evolution sich richtig was Kluges ausgedacht. Nichts vielleicht am gleichen Platz, aber irgendwie schafft die Raupe das, Teile der Erinnerung rüber zu retten ins nächste Stadium. Wenn wir hier so im Schmetterlingshaus uns umgucken, dann gibt es da nicht nur, natürlich, großartigerweise, den Schmetterling, der auch das Cover von Tech-KI und Schmetterlinge ziert, nämlich den Blue Morpho Falter, der, wenn man ihn live sieht, unfassbar groß ist. Sondern es gibt auch ganz viele andere Schmetterlinge, die man sonst halt natürlich in Deutschland und Europa gar nicht sehen kann. Was ist denn hier dein Lieblingsschmetterling?
Mein absoluter Lieblingsschmetterling ist der indische Mondspinner, ein Nachtfalter. Sieht man am Tage also nicht fliegen, der versteckt sich irgendwo bei uns an den Scheiben in der Natur, an den Baumstämmen. Also für mich sind die Nachtfalter sind sehr unterbewertet, werden von den meisten Leuten immer nur als I-Motte bezeichnet und dann ist das für die Leute vorbei. Ich finde sie wahnsinnig spannend.
Man muss ehrlicherweise sagen, viele Nachtfalter in Deutschland sind jetzt auch, wenn man rein die Ästhetik aus Laienperspektive beurteilen würde, jetzt nicht die Spitze der Schönheit, mit einigen Ausnahmen, möchte ich gar nicht anders sagen. Aber wenn man so international schaut, dann sind die Nachtfalter schon die schönsten und die tollsten, oder?
Ist immer Ansichtssache, aber meiner Meinung nach auf jeden Fall. Also genau, die Nachtfalter sind wahnsinnig vielfältig. 70% aller Schmetterlingsarten sind Nachtfalter. Sind natürlich auch nochmal auf ganz andere Tarntechniken, Überlebenstechniken angewiesen als die Tagfalter.
Ja. Was mich persönlich an Schmetterlingen so fasziniert, ist, dass sie so eindeutig auf Ästhetik gehen, auf Schönheit gehen. Es gibt, glaube ich, wenige Tiere, wo man sagen muss, das stimmen praktisch alle Menschen überein. Jetzt mit dieser Ausnahme abgesehen, dass ein paar von den Faltern, die sich vielleicht intensiver tarnen oder die so ein bisschen mottig wahrgenommen werden, die Schönheit von Schmetterlingen ist ja quasi sprichwörtlich. Weißt du, wie das kommt? Wie erklärt sich, dass Schmetterlinge evolutionär offenbar so sehr auf Schönheit gesetzt haben?
Ich glaube, aus Schmetterlingssicht geht es ja nicht unbedingt um Schönheit, aber einfach um die Farbenpracht, um sich zu erkennen für die Paarung, um zu zeigen, dass sie giftig sind. Also was für uns vielleicht ist, oh wow, was eine schöne Farbkombination, signalisiert anderen Tieren, hey, ich bin richtig giftig, lass mich in Ruhe. Also da gibt es verschiedene Gründe.
Ja, dazu kommen auch noch Augen. Die sprichwörtlichen Augen auf den Schmetterlingsfaltern, die haben dann eher die Funktion, dass die so eine Art Mimikry machen, die Schmetterlinge. Die tun so, als seien sie ein besonders aggressives oder schwieriges oder vielleicht sogar giftiges Tier. Und dann mit nach dem ersten Hingucken ist dann so ein Vogel, vielleicht so ein klassischer Fressfeind vielleicht von so einem Schmetterling, der denkt, oh, das sind aber gefährlich aussehende Augen, den esse ich lieber nicht.
Genau, das bekannteste heimische Beispiel ist wahrscheinlich der Tagpfauenauge, das Tagpfauenauge mit seinen schönen großen Augen. Bei uns im Schmetterlingshaus kann man dann zum Beispiel den Bananenfalter sehen. Der hat ganz große Augen auf den Seiten seiner Flügel. Damit imitiert er Eulen. Und wenn er sich bedroht fühlt, schlägt er ein paar Mal ganz schnell mit den Flügeln, dass es aussieht, als würden die einfach blinzeln. Verschreckt das Tier und gibt ihm Zeit, wegzufliegen.
Ja, ich kann übrigens an dieser Stelle mal eine Warnung aussprechen. Ich würde mich mit Eulen und erst recht mit blinzelnden Eulen auf keinen Fall anlegen. Ich habe das einmal wirklich erlebt, als ich im Wald war, zu einer Zeit, als Käuzchen Nachwuchs bekommen haben. Und Käuzchen sehen immer so niedlich und harmlos aus, können aber schon, wenn sie ihre Küken schützen wollen, die manchmal einfach aus dem Nest fallen, das ist so ein klassisches Eulenverhalten, dann können die Elterneulen sich dazu verleiten lassen, Menschen zu attackieren. Das ist schon passiert. Das kann bei größeren Eulenarten tatsächlich auch sehr böse enden. Es gibt einen zumindest angeblich dokumentierten Fall, wo eine Person ein Auge verloren hat, weil sie attackiert worden ist von schräg hinten durch ein Eulenelternteil bei einem auf dem Boden liegenden Käuzchen, beziehungsweise auf dem Boden liegenden Eule. Ich glaube, in Großbritannien war das. Also insofern, der Schmetterling imitiert hier ein wirklich gefährliches Tier. Nicht, dass man jetzt denkt, oh süß, eine Eule. Das ist tatsächlich gar nicht so leicht. Wir haben im Schmetterlingsreich eine ganze Reihe von sehr merkwürdigen oder auch, sag ich mal, hervorhebenswerten Eigenschaften. Eine davon ist, dass es Glasflügler gibt. Es gehört zu den ganz, 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 ganz wenigen Tieren, ein paar Fische gibt es ansonsten noch, die durchsichtig sind.
Genau, die Glasflügler, es gibt manche, die sind durchsichtiger als andere. Einer der durchsichtigsten ist Greta Otto, der Waldgeist. Da sind die Schuppen tatsächlich so angeordnet, dass das Licht für uns komplett durchlässig ist, lichtdurchlässig, dass sie für uns transparent wirken. Sind natürlich trotzdem wie alle anderen Schmetterlingsflügel komplett mit Schuppen bedeckt.
Mhm.
Genau, ist eine wunderbare Tarnung. Hinter dir fliegt gerade einer.
Tatsächlich.
Wenn die fliegen, sind die kaum zu sehen. Das bisschen weiß und braun, was man in Flügelspitzen sieht, können auch einfach Lichtreflexionen sein. Und sobald die an einem Blatt, an einem Ast sitzen, kaum zu sehen.
Das ist deswegen spannend, weil diese Durchsichtigkeit ein Feature ist, was sich auf ein bisschen anders gelagerte Art, aber ähnlich dann doch auch in den Farben von vielen Schmetterlingen abbildet. Zum Beispiel der Blue Morpho, der ja auch auf dem Cover ist von Tech, KI und Schmetterlinge. Und dieser Blue Morpho, der erscheint uns Menschen blau. Und zwar in einem tiefen, wunderschönen Blau, das es A, im Tierreich gar nicht so häufig gibt. Also Blau ist keine besonders häufige Farbe. A, was aber B, auf eine überraschende Art irgendwie mit Virtualität zu tun hat. Denn die Art und Weise, wie Schmetterlinge, jedenfalls der Blue Morpho, blau sind, das hat nichts mit einer blauen Pigmentierung zu tun. Das ist also überhaupt nicht so, dass wenn man so einen Flügel irgendwie zerreiben würde, dann kommt eine blaue Farbe raus. Sondern der Schmetterling trickst dabei durch eine bestimmte Lichtbrechung in den Schuppen. Das ist also nicht blau, sondern der stellt Licht auf virtuelle Weise, beziehungsweise der stellt eine Farbe auf eine virtuelle Weise dar.
Genau, die Schuppen auf den Flügeln sind ja winzig klein und die haben eine gewisse Struktur, dass eben, wie du gesagt hast, das Licht gebrochen wird. Nur das blaue Licht wird für uns wiedergegeben. Dadurch, es gibt viele verschiedene Morphoarten und bei einigen ist es wirklich, je nachdem, wie das Licht drauf fällt, schimmern die eher violett, mal dunkelblauer, hellblauer. Das sind wahnsinnig tolle Farben. Es gibt einige Schmetterlinge, die kombinieren das, also Pigmentfarben und Strukturfarben, wie zum Beispiel der Neonschwalbenschwanz. Das ist total toll. Der hat eine Mischung aus gelben und blauen Pigmenten und dann eben noch Schuppen mit gewissen Strukturen. Und je nachdem, wie von aus welchem Winkel man den sieht, ist der grün oder blau oder türkis. Und das ist total toll, anzuschauen.
Ja, diese verschiedenen Winkel, die man dann einnehmen kann, auch die Veränderung der Farben, erinnert mich so ein bisschen daran, dass bei Schmetterlingen, das muss man vielleicht dazu sagen, auch ein großes Problem herrscht, das wir jetzt auf den ersten Blick in der digitalen Welt eher nicht haben. Das ist auch der Grund, warum wir hier sind, nebenbei gesagt, weil Schmetterlinge in ganz vielen Bereichen gefährdet sind. Und wir sind natürlich deswegen auch hier, um das Schmetterlingshaus zu supporten. Und um gleichzeitig aufzurufen, dass man das Schmetterlingshaus und auch die Biosphäre drumherum in Potsdam unterstützen kann. Kannst du mal sagen, wie das euch am besten helfen würde, wenn man sagt, ja, Schmetterlinge sind so großartig, wir wollen sie auch supporten. Wie würde das denn funktionieren, wenn man euch hier supporten möchte?
Also man hat immer die Möglichkeit, an die Biosphäre direkt zu spenden. Wir bieten auch Tierpatenschaften an, speziell auch für die Schmetterlinge. Die kann man genau auf unserer Webseite einfach finden. Oder wer aus Potsdam oder Umgebung kommt, kann natürlich immer gerne vorbeikommen.
Das kann ich an dieser Stelle auch nochmal einwerfen für alle Leute, die zuhören und die auch nur einigermaßen in Reichweite sind. Und erst recht die Menschen mit Kindern, aber auch ohne Kinder. Es lohnt sich total, in die Biosphäre zu kommen. Und es lohnt sich genauso oder vielleicht sogar noch mehr ins Schmetterlingshaus zu gehen, weil nicht nur die vielen verschiedenen Arten, die hier vorkommen, sehr, sehr sehenswürdig sind, sondern man auch einen Eindruck bekommt, wie großartig Schmetterlinge so sein können und wie vielfältig Schmetterlinge so sein können. Gleichzeitig ist ein Teil eures Auftrags auch, das Bewusstsein zu schärfen dafür, wie wichtig Schmetterlinge sind. Schmetterlinge, die sind in ganz vielen verschiedenen Bereichen jetzt nicht nur Teil eines Ökosystems, sondern sie sind vor allem deswegen gefährdet, weil sie in vielen Fällen so eine Art Anzeiger darstellen für Biodiversität. Das ist gar keine schöne Eigenschaft. Das ist nämlich eigentlich der Hintergrund, dass Schmetterlinge leichter in Bedrohung geraten als andere Tierarten. Sie sind ein viel fragilerer Teil des Ökosystems und deswegen ist ein Teil eurer Aufgabe hier, die man unterstützen kann, Schmetterlingsbewusstsein zu schaffen.
Genau, wir bieten auch Führungen an für Schulklassen mit Schwerpunkt auf Schmetterlinge. Wird dann einfach auch mehr Zeit im Schmetterlingshaus verbracht, mehr auf eben solche Punkte eingegangen, den Kindern ein bisschen mehr die Schmetterlinge und wieso sie so schützenswert sind, ans Herz gelegt.
Hast du eine Empfehlung, falls Menschen zum Beispiel einen Balkon haben oder einen Garten haben, was können die machen, um die heimische Schmetterlingsfauna zu unterstützen?
Also mein Go-To, wenn man nur eine einzige Sache pflanzen kann, Brennnessel. Brennnesseln sind so wichtig, total von vielen Leuten immer rausgerissen als Unkraut. Die blühen auch, bieten wichtigen Nektar für nicht nur für Schmetterlinge, für andere Insekten. Und noch viel wichtiger, wahnsinnig viele Raupenarten fressen Brennnesselblätter. Unbedingt Brennnesseln pflanzen, wilde Möhre, auch total toll. Und im Zweifelsfall Wildblumenmischung im Garten säen. Und unbedingt, wenn man im Garten die Möglichkeit hat, einfach eine Ecke verwildern lassen. Dafür bin ich immer, weil natürlich die Schmetterlinge und auch andere Tiere überwintern müssen.
Ja.
Und das tun einige im Schmetterlingsstadium, also im Falterstadium, dann zum Beispiel, wenn sie nicht gerade in unsere Keller oder Hausflure gehen, auch unter Laub. Und viele überwintern auch eben als Puppe, Ei oder Raupe und das auch immer in geschützten Orten.
Ja, um euch mal einen Eindruck zu geben da draußen, wenn man Brennnesseln pflanzt, die übrigens jetzt nicht bedroht sind, aber halt viel weniger häufig vorkommen als früher, weil, gerade weil sie als Unkraut betrachtet werden und weil wir immer weniger Flächen haben in Deutschland, die unkontrolliert bepflanzt werden von der Natur selbst. Aber um euch mal einen Eindruck zu geben, die wichtigsten Brennnesselraupen, also wo die zentrale Futterpflanze Brennnesseln sind, das sind in Deutschland Tagpfauenauge, kleiner Fuchs, Admiral, der C-Falter, das Landkärtchen, der Distelfalter, der Nesselzünsler und so weiter und so fort. Will sagen, okay, wenn man Kinder hat, kann ich eher nicht empfehlen, Brennnesseln im Garten zu pflanzen. Oder vielleicht gerade dann, weil man ihnen daran beibringen kann, dass die Natur nicht immer nur, sagen wir mal, nutzbar ist für den Menschen jedenfalls. Aber wenn man das nicht hat, dann sind Brennnesseln da sehr groß. Der häufig in Baumärkten angebotene Schmetterlingsflieder, nützt der auch irgendwas?
Nein. Also ja, als Nektarpflanze ja. Was viele nicht wissen, ist, dass das keine heimische Art ist. Der ist auch wirklich nur im Entferntesten verwandt mit unserem bekannten Flieder. Ist eine stark invasive Art. Das heißt, wer überlegt, sich sowas zu holen, bitte tun es nicht. Liegt auch einfach daran, dass der eben den Nektar gibt für die Schmetterlinge, ansonsten aber kaum einen Nährwert hat für irgendein anderes Tier. Es gibt keine Raupe, die an die Blätter geht. Dazu kommt, dass er sich unfassbar schnell verbreitet und damit andere Pflanzen aus ihrem natürlichen Ökosystem vertreibt. Das heißt, am besten raus und einfach zum Gartenverkauf des Vertrauens gehen und einfach mal nach regionalen Pflanzen fragen. Die wissen da auf jeden Fall gut Bescheid. Und wer den nicht loswerden möchte, man kann den immer einfach direkt nach der Blüte abschneiden. Und dann kann der sich auch nicht weiter vermehren.
Stellt euch das perfekte Szenario vor. Die IT-Sicherheit steht. Firewalls, Virenscanner, alles ist auf dem neuesten Stand. Die Festung ist vermeintlich sicher. Doch was nützen die dicksten Mauern, wenn der Angreifer den Schlüssel hat? Genau das ist die Gefahr beim sogenannten Account Takeover. Wir alle hinterlassen im Netz digitale Spuren. Landen private Passwörter und E-Mail-Adressen durch ein Datenleck im Darknet, kann aus einem privaten Fußabdruck blitzschnell ein massives geschäftliches Risiko werden. Wer ähnliche oder gar gleiche Passwörter auch geschäftlich verwendet, macht es Angreifern extrem leicht. Einfach einloggen, ganz einfach mit euren Daten. Hier schafft Omniac Transparenz. Die Identitätsschutzlösung von Schwarz Digits leuchtet in die dunklen Ecken. Sie scannt kontinuierlich das Internet, das Deep Web und das Darknet nach verifizierten Lecks. Werden gestohlene Identitäten gefunden, schlägt das System sofort Alarm. Mehr noch, es liefert direkt Vorschläge, was jetzt zu tun ist. Für Unternehmen bietet Omniac drei Lösungen, um Risiken zu minimieren. Erstens, Überwachung über die Omniac Business API. Die Omniac Business API ist direkt in bestehende Systeme integriert und überwacht sensible Firmendaten wie Firmen-E-Mail-Adressen automatisch und kontinuierlich. So kann auf identifizierte Datenlecks sofort und gezielt reagiert werden. Zweitens, Omniac als Mitarbeitervorteil. Die private Nutzung von Omniac durch Mitarbeitende stärkt und fördert das Sicherheitsbewusstsein. Der Schutz privater Konten minimiert das Gefährdungsrisiko durch externe Einfallstore ins Unternehmensnetzwerk. Drittens, Partnerprogramm. Omniac kann direkt Privat- oder Geschäftskunden angeboten und vermittelt werden, um das eigene Serviceportfolio zu erweitern. Das Fundament ist auch hier, wie immer bei Schwarz Digits, digitale Souveränität. Omniac wurde interdisziplinär von den Unternehmen der Schwarz-Gruppe entwickelt und läuft auf der souveränen Stacked Cloud. 100% DSGVO-konform. Handelt, bevor der Schlüssel in den falschen Händen landet. Alle Möglichkeiten findet ihr auf omniac.de.
Wir haben, um vielleicht auch mal in die darken Bereiche der Schmetterlingswelt reinzugehen, tatsächlich Schmetterlinge, die stechen können. Es gibt sogenannte Vampirfalter. Calyptra heißt die Gattung. Da gibt es eine ganze Reihe von Schmetterlingen. Die meisten kommen in Europa nicht oder eher nicht vor. So in Osteuropa, vielleicht irgendwo in der russischen Steppe. Aber es gibt Vampirfalter, die stechen können und die Blut trinken können. Wie kommt das denn?
Klingt auch erstmal super gruselig, aber dann denkt man an eine Mücke und die machen das genauso und das kennen wir ja. Ist einfach eine andere Form der Nährstoffaufnahme. Es gibt ganz viele verschiedene Arten der Nahrungsaufnahme, gibt viele Schmetterlinge, die an Kot oder Aas gehen, gibt aber auch welche, die darauf spezialisiert sind, Vogeltränen zu trinken, zum Beispiel Helichonius-Arten. Das sind die bei uns auch bekannten als Passionsblumenfalter. Haben ihren Namen daher, dass die Raupen die Blätter der Passionsblume essen. Und die haben ihren Rüssel darauf spezialisiert, unter die Augenlider zu gehen und dort die Tränen rauszutrinken.
Tränentrinker. Schmetterlinge als Tränentrinker. Ich glaube, poetischer wird es einfach überhaupt nicht mehr. Vor allem, dass es nicht nur bei Vögeln, manchmal sogar Schildkröten, habe ich recherchiert, ist, sondern dass einige darunter so eine ganz stechend leuchtende orange Farbe haben. Und dann sitzt also ein leuchtend oranger Falter auf dem Kopf eines Vogels und trinkt dessen Tränen. Also in diesem Podcast wird es definitiv nicht mehr poetischer. Das kann ich schon mal sagen. Gibt es sonst so andere Eigenschaften von Schmetterlingen rund um die Welt, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind oder die vielleicht sogar hier im Schmetterlingshaus vorhanden sind, wo du sagst, wow, das ist extrem unerwartet, das ist super überraschend?
Ja, einmal nochmal kurz zu dem Helichonius. Der kann das natürlich auch nur machen, weil der ist giftig für die Vögel. Das macht sein Trinkverhalten ein bisschen weniger gefährlich.
Ah, ich verstehe.
Genau. Andere spezielle Fähigkeiten. Ein sehr bekannter ist der Totenkopfschwärmer. Kennen vielleicht alle, die das Schweigen der Lämmer gesehen haben. Der ist einmal der einzige Schmetterling, der Geräusche machen kann.
Oh.
Der erzeugt ein ganz hohes Zirpen. Funktioniert ähnlich wie unser Pfeifen. Der saugt Luft durch seinen Rüssel schnell ein und erzeugt dadurch dieses Zirpgeräusch. Und der hat sich auf Honig als sein Futter spezialisiert. Ist in der Natur nicht so leicht ranzukommen. Das heißt, der geht in Bienenstöcke, strömt einen Duft aus, dass die Bienen ihn für eine weitere Biene halten, geht da rein und schlägt sich ein bisschen das Bäuchchen voll und geht dann aber auch wieder. Der macht sonst keinen Schaden. Einige kommen unbeschadet wieder raus, natürlich nicht immer alle. Viel spannender fast sind eigentlich die Raupen. Mhm. Was die für verschiedene Überlebenstechniken haben. Es gibt auf Grönland zum Beispiel eine wunderbare Raupe oder einen wunderbaren Falter, Gynephora grönlandia. Die Raupe braucht um die 7 Jahre, bis sie überhaupt zur Verpuppung kommt. Liegt daran, dass ihr bevorzugtes Futter, die arktische Weide, nur um die 2 bis 3 Wochen Blätter trägt im Jahr.
Mhm.
Das heißt, sie verfällt immer in so eine Kältestarre, frisst dann 2 Wochen, fällt in eine Kältestarre und das dauert dann um die 7 Jahre, bis die so weit ist, dass sie sich verpuppen kann.
Das finde ich super spannend, vor allem deswegen, weil wenn man jetzt sagen würde, wo kommen spezielle Schmetterlinge vor, dann wäre bei den meisten Leuten wahrscheinlich Grönland jetzt nicht auf Platz 1. Und dass es gleichzeitig so ein besonderer Schmetterling ist, das kann ja vielleicht auch ein bisschen Mut machen. Ne? Also wir haben ja schon die Situation in Deutschland, dass wir im Bereich Tech und künstliche Intelligenz in manchen Bereichen überraschend weit vorne sind, aber in vielen Bereichen eben auch nicht. Und das ist insofern was zum Mut machen, als dass viele Leute glauben, ach, Deutschland und digital, das wird nichts mehr. Ich bin da anderer Meinung, ich bin da viel optimistischer, auch gerade im Bereich KI. Aber diesen Leuten, die denken, wir werden es nicht mehr hinkriegen, denen kann man ja entgegenschleudern. Leute, es gibt sogar Schmetterlinge, die es in Grönland schaffen. Dann muss ja ein KI-Unternehmen in Deutschland noch 1000-mal möglich sein. Wie gesagt, das nur den PessimistInnen entgegengeschleudert. Ich glaube, dass wir gar nicht so schlechte Ausgangsvoraussetzungen haben. Aber selbst wenn wir es nicht hätten, was in manchen Bereichen vielleicht der Fall ist, ist das ein ganz großartiges Schmetterlingsbeispiel für uns alle. Wenn wir uns so Schmetterlinge insgesamt anschauen und ganz viele Eigenschaften von denen, dann muss man schon sagen, die Evolution hat sich da komplett ausgetobt. Ja, es geht bis hin dazu, dass Schmetterlinge in vielen Bereichen Hören zwar als sehr wichtiges Sinnesorgan haben, beziehungsweise als Sinnesmoment, aber Schmetterlinge haben keine Ohren. Wie hören die denn?
Die haben Hörorgane, aber in ihrem Körper, also in ihrem Hinterleib angesetzt und genau, nehmen darüber dann Geräusche wahr.
Und gleichzeitig habe ich gelesen, dass die halt nicht so hören wie Menschen. Schon klar, wenn das Ohr im Knie sitzt, dann ist das wahrscheinlich nicht so ein klassisches Trommelfellohr. Aber dass das Hören deswegen für Schmetterlinge so wichtig ist, weil viele Fressfeinde vom Schmetterling eben Geräusche machen.
Ja, die meisten Vögel machen ja doch Geräusche beim Fliegen, werden ja aber nicht nur von Vögeln gegessen, sondern unter anderem auch von Maulwürfen, allerlei Echsenarten. Ja, da ist es gut, mehrere Möglichkeiten haben, um früh vorgewarnt zu werden.
Was ich besonders spannend fand, dass, wenn ich sowas sage, wie die Evolution hat sich bei Schmetterlingen ausgetobt und hat richtig viel disruptive Energie reingesteckt und richtig viel Innovation dann in den Start gebracht, dann geht es bis hin dazu, dass Schmetterlingsarten, die nachts fliegen und die bevorzugte Nahrung sind von Fledermäusen, dass die plötzlich Hörorgane ausgebildet haben, wo sie die Geräusche von Fledermäusen hören können.
Ja, noch viel spannender finde ich bei denen, dass wir kennen ja alle die flauschigen Nachtfalter. Das ist kein Fell, sondern verlängerte Form der Schuppen, die sie am Körper tragen. Die sind dafür da, die nehmen den Schall der Fledermäuse auf, die absorbieren das und dadurch werden die sozusagen unsichtbar für
Fledermäuse. Wow, das sind Tarnkappenbomber in Form von Schmetterlingen.
Ja.
Wahnsinn. Auch da die Natur, spezifisch Schmetterlinge als Vorbild. Wir kennen ja den Tarnkappenbomber als ein Flugzeug aus den USA und das ist das Vorbild Schmetterlinge. Hätte ich jetzt so auch nicht gedacht. Gleichzeitig können Schmetterlinge auch anders sehen.
Mhm, genau, die haben Facettenaugen. Bedeutet, die haben unglaublich viele kleine Bilder, die zusammengesetzt werden. Sehen dadurch nicht sonderlich scharf, zumindest nicht sehr weit. Sie können aber auch deutlich mehr Farben sehen als wir. Also genau, wir haben ja 3 Farbrezeptoren. Schmetterlinge können bis zu 13 haben.
13?
13.
Boah, ich würde gerne mal als Schmetterling Farben sehen mit 13 Farbrezeptoren. Vor allem, weil ja so Kombination und Permutation und alles mögliche dazwischen bedeutet, wir können schon viele Millionen Farben mit 3 Rezeptoren sehen. Schmetterlinge können dann noch ein größeres Spektrum. Es scheint ja auch Schmetterlinge zu geben, die UV-Licht sehen können.
Genau. Ist bei denen dann auch, also Farben sind, wie ja vorhin schon erwähnt, für die Paarung wahnsinnig wichtig, auch für die Suche nach den richtigen Nektarpflanzen oder für die Eiablage dann.
Ich möchte auch gerne auf den bei manchen Schmetterlingsarten hervorstechendsten Sinn zu sprechen kommen. Tatsächlich ist das Tier, was weltweit am besten riechen kann, ein Schmetterling. Und wir reden hier von einem Riechvermögen, was teilweise über 8, 9, 10 Kilometer Entfernung immer noch sage und schreibe einzelne Moleküle wahrnehmen kann von einem Geruch, der natürlich so pheromonseitig dann den jeweiligen Geschlechtspartner auffindbar macht. Warum können Schmetterlinge so unfassbar gut riechen?
Zum Beispiel, also die Arten, die deutlich besser riechen können, sind die Nachtfalter. Die sind eben deutlich mehr auf den Geruchssinn angewiesen als jetzt auf ihre Augen. Und unter den Nachtfaltern haben wir zum Beispiel unsere Seidenspinner, die nur ein paar Tage leben. Das heißt, die Weibchen, die fliegen erst zur Eiablage. Und in den paar Tagen muss man natürlich echt zügig einen Paarungspartner finden. Das heißt, sie verströmen nach dem Schlüpfen eigentlich direkt ihre Pheromone. Und egal, wo das nächste Männchen geschlüpft ist, kann es sie dann über den Geruchssinn finden und dann möglichst schnell sich paaren. Und die Männchen sterben dann eben auch nach ein paar Tagen schon, die Weibchen meistens nach maximal 2 Wochen.
Das ist eine sehr interessante Parallele auch zur digitalen Welt. Und zwar eine, über die ich noch nie etwas gelesen habe. Weil da passiert ja nichts anderes bei diesen Schmetterlingen, als dass sie ihre Sinnesorgane, in diesem Fall halt die Nase, extrem fein justiert haben. Das heißt, die Sensorik einerseits und die Datenverarbeitung andererseits ist von allerhöchster Präzision und von allerhöchster Wirkmacht. Und warum ist das wichtig? Weil Schmetterlinge so schnell sind und so schnell fliegen können, dass sie sich ganz leicht gegenseitig verpassen. Ganz langsame Tiere, die sind lange an einem Ort und könnten deswegen ganz gut damit zurechtkommen, wenn es irgendwie leichte Auffindbarkeit, dann hat man viel Zeit. Schmetterlinge sind so schnell, die fliegen ganz schnell aneinander vorbei. Wenn sie dazu noch nicht gut sehen, bedeutet das übersetzt, je schneller man ist, desto besser müssen Sensorik und Datenverarbeitung sein. Und genau das ist eigentlich auch in der digitalen Welt so. Ja, wenn du wahnsinnig schnell dich bewegst, wenn sich dein Geschäftsmodell schnell weiterentwickelt, dann brauchst du super gute, super präzise Daten, die du auch sehr, sehr gut verarbeiten können musst. Das fand ich eine interessante Parallele. Wollen wir vielleicht zum Abschluss darüber reden, was du dir darüber wünschst, wie die Zukunft der Schmetterlingswelt aussieht. Was wir hier in Deutschland, was wir in Europa und was wir weltweit tun können. Und dann können wir zusammen noch überlegen, was das A mit Tech und KI zu tun hat und B mit den Leuten, die uns gerade zuhören.
Also natürlich wünsche ich mir deutlich mehr Bewusstsein. nicht nur für Schmetterlinge, sondern für Insekten allgemein. Aber an den Schmetterlingen lässt sich eben wahnsinnig gut sehen, ob ein Ökosystem gesund ist oder nicht. Je weniger Schmetterlinge, desto mehr scheint da was nicht so ganz in Ordnung zu sein. Genau, das heißt, deutlich mehr Bewusstsein im Kleinrahmen, das heißt, was die Leute mit ihren Gärten, ihren Balkonen machen, ob sie ihren Kindern beibringen, die Schmetterlinge einzufangen oder einfach in der Natur zu beobachten und zu schützen. Und natürlich aber auch im großen Rahmen, dass da in der Landwirtschaft wahnsinnig viel passiert. Pestizide und Monokulturen sind einfach mit die größte Gefahr für unsere Schmetterlinge. Und im ganz großen Rahmen natürlich auch der Klimawandel, dass sich die Temperaturen so stark verändern. Die Gebiete verändern sich immer mehr, wo die Schmetterlinge sich wohlfühlen, welche sich wo wohlfühlen, die Wanderfalter, wann sie losfliegen, wann sie zurückkommen. Da verändert sich so viel in deren natürlichen Zyklus, dass ich mir da natürlich ein großes Umdenken wünschen würde.
Und das ist vielleicht abschließend auch noch eine Antwort auf die Frage, was kann denn KI den Schmetterlingen zurückgeben? Vielleicht als kleine Anregung, nicht nur, dass wir alle Bewusstsein haben sollten dazu, dass so ein großer Feind wie Monokultur oder Pestizide irgendwann sehr, sehr relevant werden kann dafür, ob Schmetterlinge überleben oder nicht, sondern auch, dass man mit KI tatsächlich den Einsatz von Pestiziden drastisch reduzieren kann. Da gibt es eine ganze Reihe von Ansätzen. Ein besonderer ist von einem Startup aus den Vereinigten Staaten. Die haben ein Gerät entwickelt, was über das Feld fährt. Das sieht aus ein bisschen wie ein Mähdrescher, bloß ohne Mäh. Und was an Bord von diesem Mähdrescher ist, sind kleine Laser. Einerseits Kameraaugen, 8 Stück, und andererseits Laser. Und zwischen diesen beiden ist eine künstliche Intelligenz dazwischen geschaltet. Und diese künstliche Intelligenz, die schaut sich ganz genau an, was passiert denn auf diesem Feld. Das Gerät fährt über das Feld und schießt mit einem Laser alles ab, was an Fressfeinden vor Ort ist. Also bestimmte Käfer, die zum Beispiel das Getreide auffressen und die tatsächlich ein großes Problem sein können. Also genau der Grund, warum man Pestizide ausbringt. Und tatsächlich kann man so den Pestizideinsatz dramatisch reduzieren, indem man einfach Pestizide virtualisiert und durch Laser und KI ersetzt. Die Augen fahren übers Feld, sehen, da ist ein Fressfeind, früher hätte ich da was draufgesprüht, flächendeckend, und jetzt reicht ein präziser Laserschuss, um diesen Käfer, der gerade mein Feld auffressen möchte, in sehr fruchtbare Asche zu verwenden. Und das ist tatsächlich ein Weg, um weniger Pestizide auszubringen und damit auch Schmetterlinge zu schützen. Gleichzeitig übrigens erkennt die KI natürlich auch, wenn da liebevolle Tiere sind, wie zum Beispiel Bienen, die das Ganze befruchten sollen, oder eben Schmetterlinge, die man gar nicht mit diesen Pestiziden töten möchte, aber eben leider mit Tüt. Vom Laser werden die verschont. Und so kann man sowohl Bienen als auch Schmetterlinge mithilfe von KI davor schützen, unnötig Kollateralschaden dabei zu sein, wenn Landwirtschaft betrieben wird. Und das, finde ich, kann die KI so ein bisschen den Schmetterlingen zurückgeben.
Ja, finde ich sehr gut. Dann abschließend von mir noch, wir freuen uns immer über alle Besuchenden, egal welche Altersklasse, auch immer gerne mit Schulklassen, und wer es nicht zu uns schafft, kann ja dann doch nochmal über eine Tierpatenschaft nachdenken.
Das ist eine Abschlussempfehlung, Schmetterlingspatenschaft kann ich total empfehlen, werden wir definitiv auch abschließen. Wir werden euch auch alle relevanten Links in den Shownotes auf unseren Social Media Plattformen noch mitgeben. Vielen Dank, liebe Samira, dass wir hier sein durften. Vielen Dank, dass du uns erzählt hast, was die Schmetterlingswelt so besonders macht und dass wir zusammen rausgefunden haben, was die Parallelen sind von Schmetterlingswelt und Tech und KI. Ich glaube, wir haben sich auf die Scheinwerfer, auf die Geräte, auf den Laptop, auf die Mikrofone, auf die Smartphones, die wir hier benutzen, gerade immer wieder Schmetterlinge gesetzt. Es ist tatsächlich extrem lohnenswert, herzukommen. Danke also für die Einladung, und wann immer ihr Lust habt, kommt hier in die Biosphäre, ins Schmetterlingshaus. Es lohnt sich wirklich, und für diejenigen unter euch, es lohnt sich natürlich auch, mal euer ChatGPT, euer Gemini oder was auch immer anzuwerfen und alles über Schmetterlinge genau dort zu erfahren. Vielen Dank fürs Zuhören. Diskutiert mit uns gerne über Schmetterlinge in verschiedenen sozialen Medien, wo wir drauf sind. Folgt uns gerne natürlich auf LinkedIn, auf TikTok und auf Instagram. Und das Gleiche gilt genau auch so für das Schmetterlingshaus und die Biosphäre. Ihr seid auch auf Instagram und auf Facebook. Das muss man vielleicht erklären. Facebook ist so eine Plattform, dass die Älteren haben vielleicht davon noch gehört, die für viele vielleicht eher archäologisch interessant ist, wo aber tatsächlich noch ihr sehr aktiv seid, Samira.
Wir sind auch auf TikTok und Threads.
Okay, großartig. Vielen Dank fürs hier sein können, vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald.
Danke dir.